und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Liebe Geschwister, der Text für die heutige Predigt steht im Hebräerbrief, Hebräer 8, die Verse 7 bis 13. Da lesen wir: Wäre am ersten Bund nichts auszusetzen gewesen, so hätte es keinen zweiten gebraucht. Aber Gott musste sein Volk tadeln. Er sagte ja zu ihnen: Die Zeit kommt, da werde ich mit dem Volk von Israel und mit dem Volk von Juda einen neuen Bund schließen. Er wird nicht dem Bund gleichen, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Sie haben sich nicht an diesen Bund gehalten, darum habe ich sie sich selbst überlassen. Und weiter sagte der Herr: Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen will, wird völlig anders sein. Ich werde ihm meine Gesetze nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann noch seinen Mitbürger belehren oder zu seinem Bruder sagen: Lerne den Herrn kennen. Denn alle werden dann wissen, wer ich bin. Von den Geringsten bis zu den Vornehmsten. Ich will ihnen ihren Ungehorsam vergeben und will nie mehr an ihre Sünden denken. Wenn Gott von einem neuen Bund spricht, dann hat er damit den ersten für veraltet erklärt. Was aber veraltet und verbraucht ist, wird bald verschwinden. Liebe Geschwister, zu Beginn eine Standortbestimmung. Wo befinden wir uns im Hebräerbrief? Antwort: Wir befinden uns seit Kapitel 8, Vers 1 im zweiten Unterabschnitt des zweiten Hauptteils. Also der Hebräerbrief hat zwei Hauptteile. Der erste Hauptteil reicht von Kapitel 5 bis zum Ende von Kapitel 7. Und da geht es darum, dass Jesus Christus zum Hohepriester eingesetzt ist. Das ist der erste Hauptteil. Und der zweite Hauptteil, das ist der, in welchen es dem Autoren um das Opfer von Jesus Christus geht. Um die Überlegenheit seines Opfers gegenüber allen alttestamentlichen Vorschattungen. Also gegenüber allen Opfern, die da im Tempel gebracht worden sind. Und beim letzten Mal sind wir in diesen Abschnitt eingestiegen. Wir hatten dazu Kapitel 8, Verse 1 bis 6 gelesen. Und hier verglich der Autor das Hohepriestertum Jesu mit dem der alttestamentlichen Ordnung. Und dabei thematisiert er einen wichtigen Unterschied. Ja, einen Unterschied zwischen diesen beiden Priesterdiensten. Und da ging es um den Dienstort. Also um die Frage, wo findet der Priesterdienst statt? Die levitischen Hohepriester, so sagte der Autor da, die dienen auf der Erde, in einem irdischen Heiligtum, in der Stiftshütte oder später dann im Tempel. Der Hohepriester Christus hingegen, der versieht seinen Dienst im Himmel, im wahren Allerheiligsten bei Gott. Also Leviten und Christus dienen an unterschiedlichen Orten, in unterschiedlichen Sphären. Ja, das war der Unterschied, den der Autor in diesen Versen herausgearbeitet hatte. Und den er auch bewertete. Ja, er interpretierte eben diesen Unterschied als Hinweis auf einen unterschiedlichen Rang. Ja, in Vers 6a, da sagt er: Nun ist aber Jesus zu einem viel höheren Priesterdienst berufen worden als die Priester auf der Erde. Also weil Jesus im Himmel dient, überragt sein Hohepriestertum das des Alten Testaments. Und im Vers 6b, also unmittelbar vor unserem Text, da kam es zu einer scheinbar überraschenden Themenerweiterung. Ja, da kam der Autor auf einmal auf den Bund zu sprechen. Also auf das Rechtsverhältnis zwischen Gott und seinem Volk. Auf die Basis, auf der Gott mit seinem Volk ja handelt, mit ihm umgeht. Und da sagte er: Sein, also Jesu, Priesterdienst ist umso viel höher, als der Bund besser ist, der durch Vermittlung von Jesus zwischen Gott und den Menschen geschlossen wurde. Dieser Bund gründet auf bessere Zusagen als der erste. Also der Autor, der weitete hier an dieser Stelle in Vers 6b das Thema in gewisser Weise aus. Ja, vom Thema Priestertum ging er auf einmal zum Thema Bund über. Wir können fragen, warum macht er das? Und die Antwort ist, er tat das ganz bewusst. Denn für ihn gehörten die Themen Priesterdienst und Bundesverhältnis aufs engste miteinander zusammen. Ja, das hat er in Hebräer 7 gelernt. Ja, da sprach er in Vers 11 über das alttestamentliche Priestertum. Und da sagte er, dem Volk Israel wurde das Priestertum der Nachkommen Levis gegeben. Es wurde durch das Gesetz angeordnet und das Gesetz steht und fällt mit ihm. Und dann Vers 12, wenn aber das Priestertum sich ändert, bedeutet das notwendig, dass sich auch das Gesetz ändert. Ja, also für den Autor waren Priestertum und Bundesverhältnis eine untrennbare Einheit. Änderte sich das eine, so hatte das zwangsläufig zur Folge, dass auch das andere sich ändern muss. Ja, nun hat er im ersten Hauptteil hier nachgewiesen, dass Jesus Christus Hohepriester ist. Ja, dass mit ihm ein anderes, ein neues Priestertum gekommen war. Ja, ein Priestertum, das ohne eine Abstammung von Levi auskam. Ein Priestertum, das nicht durch den Tod unterbrochen wurde. Ja, ein ewiges, ein unveränderliches Priestertum. Ein Priestertum, das eine bleibende Gemeinschaft mit Gott bewirkt. Und weil diese Veränderung im Priestertum eingetreten ist, so sein Schluss, musste auch eine Veränderung im Bundesverhältnis eingetreten sein. Ja, weil das eine nicht ohne das andere verändert werden kann. Wie gesagt, der Autor hatte diese zwangsläufige Veränderung bereits thematisiert in Kapitel 7. Ja, da nannte er Jesus auch in Vers 22 den Garant für einen besseren Bund. Und in unserem heutigen Text, da thematisiert er diese Veränderung erneut. Er macht dabei deutlich, dass und warum diese Veränderung im Bundesverhältnis eingetreten ist. Ja, warum Gott selbst diese Veränderung herbeigeführt hat. Die Ersetzung des alten Bundes durch den überragenden neuen Bund. So lautet heute Morgen unser Thema. Und wir wollen gleich zum ersten Predigtpunkt übergehen. Die Ersetzung des alten Bundes durch den überragenden neuen Bund, Punkt 1 heute Morgen, war bereits im Alten Testament angekündigt. Schaut nochmal in den Text. Unser Text, der besteht zu einem Großteil aus einem Zitat. Aus einem Zitat aus dem Propheten Jeremia. Ja, nur die Verse 7 und 8a und 13 sind wörtliche Rede des Autors, sind seine Kommentierung. Und dann vielleicht noch der, oder sicher noch der Nebensatz in Vers 9. Also er bringt hier ein Zitat und dieses Zitat ist hier das längste zusammenhängende alttestamentliche Zitat im gesamten Neuen Testament. Hier bei uns, am Anfang von Kapitel 8, bringt er es in ganzer Länge und später dann in Kapitel 10, da zitiert er es nochmal in Auszügen. Das Zitat, was er hier spricht vom neuen Bund Gottes für Israel. Es ist eine prophetische Botschaft Gottes, 600 Jahre vor Christus durch Jeremia verkündet. Das Volk befand sich damals im Exil. Das Nordreich war bereits 722 vor Christus von den Assyrern deportiert worden. Und im Jahr 586 vor Christus traf es auch Juda. Gott ließ sie durch die Babylonier ins Exil führen. Eine schreckliche Katastrophe hatte das Volk ereilt. Warum dieses alles so geschah, macht das Alte Testament sehr deutlich. In dieser nationalen Katastrophe, in dieser Wegführung, vollzog sich Gottes Gericht. Er strafte sie mit der Wegführung für ihren Bundesbruch. Sie hatten eben diesen Bund gebrochen, von dem Klaus uns in der Lesung berichtet hatte. Und so traf sie der Fluch Gottes, der ihnen angekündigt war. Aus 3. Mose 26, da kündigt der Herr diesen Fluch an. Ich lese mal 25, da sagt er, weil ihr meinen Bund gebrochen habt, lasse ich feindliche Heere in euer Land einfallen. Sucht ihr dann hinter euren Mauern Zuflucht, so wird die Pest unter euch ausbrechen. Die Feinde werden einen so dichten Ring um eure Städte legen, dass ihr von jeder Zufuhr abgeschnitten seid. Dann brauchen 10 Frauen nur noch einen Backofen und das Brot wird mit der Waage zugeteilt. Und wenn ihr eure Ration aufgegessen habt, seid ihr noch so hungrig wie zuvor. Eure Opfer werde ich nicht mehr annehmen. Eure Städte lege ich in Schutt und Asche und zerstöre eure Heiligtümer. Ich werde euch in alle Welt zerstreuen, mit dem Schwert werde ich euch vortreiben. Eure Felder werden zur Wüste und eure Städte zu Trümmerhaufen. Ich selber werde euer Land so verwüsten, dass eure Feinde sich darüber entsetzen, wenn sie es in Besitz nehmen. Also diese Wegführung ins Exil war nichts anderes als ein Gerichtshandeln Gottes. Seine legitime Reaktion auf ihren Bundesbruch. Und in diese Gerichtssituation hinein verkündet, lässt Gott, besser gesagt, hier diesen neuen Bund verkünden. Und der Autor, der gebraucht dieses Zitat hier ganz bewusst. Ja, er bringt hier ganz bewusst diese Ankündigung eines neuen Bundes, der ihm zukünftig einmal den alten Bund ersetzen soll. Warum? Weil hieraus deutlich wird, dass die Ersetzung des alten Bundes schriftgemäß ist. Ja, dass diese Ersetzung Gottes Willen entspricht. Ja, weil er selbst hatte es ja schon 600 vor Christus angekündigt. Im engeren Sinn spricht diese Stelle bei Jeremia zwar nicht ausdrücklich vom Ende des Sinai-Bundes, aber sie spricht vom Kommen eines neuen Bundes und damit implizit von der Ersetzung des alten Bundes. Ja, wir machen das ganz ähnlich. Ja, denken wir beispielsweise an die Aussage, ja, ich sage, ich kaufe mir nächstes Jahr ein Auto. Ich kaufe mir nächstes Jahr ein neues Auto. Ja, das heißt doch dann auch, ich werde nächstes Jahr mein altes Auto nicht mehr fahren. Ja, selbst wenn ich das nicht ausdrücklich ausspreche. Aber normalerweise, jedenfalls bei unseren finanziellen Verhältnissen, schließt das eine das andere aus. Oder denken wir ein anderes Beispiel, ja, wenn ich sage, ich habe eine neue Stelle angenommen. Ja, dann bedeutet das doch auch normalerweise, dass ich die alte Tätigkeit nicht mehr ausübe. Ja, weil das eine eben das andere ausschließt. Und so ist es hier bei Jeremia. Indem Gott dort von einem neuen Bund spricht, bedeutet das, der alte Bund wird beendet. Er wird ersetzt werden durch diesen neuen. Also die Ersetzung des alten Bundes war bereits im Alten Testament angekündigt. Gott selbst hatte sie ankündigen lassen. Das zeigt der Autor hier den Hebräern auf. Und warum er das tut, ist deutlich. Er will ihnen klar machen, dass diese Ersetzung dem Willen Gottes entspricht. Ja, dass der mit Christus gekommene Wechsel mit Gottes Heilsplan übereinstimmt. Sie lebten ja gerade in dieser Zeitenwende. Oder sie lebten in den Jahrzehnten nach dieser Zeitenwende. Ja, sie, die zumindest teilweise zum Judentum zurückkehren wollten. Die wollten zurück zum alten Bund. Aus der Not heraus. Ja, und sie waren es, die dann vielleicht von der Vortrefflichkeit dieses sinaitischen Bundes schwärmten. Ja, und von der Vortrefflichkeit der Heilszusagen, die dieser Bund enthielt. Aber da können wir fragen, war dieser Bund wirklich so vortrefflich? Waren seine Heilszusagen vortrefflich? Und da hat auch der Autor etwas dazu zu sagen. Und darauf gehen wir im zweiten Predigtpunkt ein. Die Ersetzung des alten Bundes durch den überragenden neuen Bund, Punkt 2, war in dessen Mangelhaftigkeit begründet. Hören wir noch einmal auf den Text. Wäre am ersten Bund nichts auszusetzen gewesen, so hätte es keinen zweiten gebraucht. Aber Gott musste sein Volk tadeln. Er sagte ja zu ihnen, die Zeit kommt, da werde ich mit dem Volk von Israel und mit dem Volk von Juda einen neuen Bund schließen. Er wird nicht dem Bund gleichen, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Sie haben sich nicht an diesen Bund gehalten, darum habe ich sie sich selbst überlassen. Und weiter sagte der Herr, der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen will, wird völlig anders sein. Ich werde ihnen meine Gesetze nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann noch seinen Mitbürger belehren oder zu seinem Bruder sagen, lerne den Herrn kennen. Denn alle werden dann wissen, wer ich bin, von den Geringsten bis zu den Vornehmsten. Ich will ihnen ihren Ungehorsam vergeben und will nie mehr an ihre Sünden denken. Wenn Gott von dem neuen Bund spricht, dann hat er damit den ersten für veraltet erklärt. Was aber veraltet und verbraucht ist, wird bald verschwinden. Liebe Geschwister, es fällt hier deutlich auf, der Autor spricht hier nicht positiv über den alten Bund. Ganz im Gegenteil. Er gebraucht hier Begriffe, die dessen Qualität deutlich in Frage stellen. Ja, in Vers 7, da sagt er, dass am alten Bund etwas auszusetzen war. Ja, denn wäre das nicht so gewesen, dann hätte es keinen neuen gebraucht. Oder in Vers 8, da spricht er vom Tadel, der in der Jeremia-Stelle zum Ausdruck kommt. Und auch am Ende des Textes in Vers 13, ja, da benutzt er Begriffe wie veraltet, verbraucht, ja, Ausdrücke, die ganz offensichtlich nichts Positives ausdrücken wollen. Was er sagen will, ist klar, es stimmte etwas nicht mit dem alten Bund. Am Gesetz war irgendetwas faul. Und das hatte der Autor auch schon in Kapitel 7 ausgedrückt. Ab Vers 18 lasen wir da, die frühere Bestimmung, also das Gesetz, wird außer Kraft gesetzt, weil sie schwach und nutzlos war. Denn in keiner Hinsicht hat es das Gesetz geschafft, dass die Menschen vor Gott vollkommen und untadelig dastehen können. An die Stelle des vom Gesetz verordneten Priestertums tritt deshalb eins, das eine bessere Hoffnung begründet, dass uns die Möglichkeit eröffnet, wirklich Gott nahen und vor ihm bestehen zu können. Ja, und auch hier, wie gesagt, in unserem Text die gleiche Aussage. Der alte Bund, der Gesetzesbund, trug einen Mangel. Der war eben nicht vortrefflich. Aber hier müssen wir fragen, wie kann das? War das Gesetz schlecht? Hatte Gott seinem Volk mit diesem Gesetz etwas Unvollkommenes gegeben? Antwort: Natürlich nicht. Das Problem lag eben nicht im alten Bund an und für sich. Deshalb hatte ich das hier auch in Anführungsstriche gesetzt. Das Problem war der gefallene Mensch. Schauen wir mal in Vers 9b. Dort sagt Gott über das alttestamentliche Bundesvolk, sie haben sich nicht an diesen Bund gehalten. Und darum habe ich sie sich selbst überlassen. Also das Problem lag nicht am Bundesverhältnis an und für sich. Das Problem lag in der Unfähigkeit des Volkes, diesen Bund zu halten. Denn ihrer Verfassung als gefallene Sünder. Ja, hier gelten die Worte von Paulus aus dem Römerbrief. Es bleibt also dabei, das Gesetz ist der heilige Wille Gottes und die Gebote sind heilig, gerecht und gut. Hat dann etwa das Gute, das Gesetz, unseren Tod bewirkt? Auf keinen Fall. Die Sünde war schuld. Sie hat das gute Gesetz benutzt, um uns den Tod zu bringen. So sollte sie ihr wahres Gesicht zeigen und sich durch den Missbrauch des Gesetzes in ihrer ganzen Verworfenheit enthüllen. Das war das Problem. Und in der Folge hat sich das Volk Israel nicht an den alten Bund gehalten. Von Anfang an nicht und durch die gesamte Geschichte nicht. Denken wir beispielsweise an das goldene Kalb. Ja, Gott hatte Mose gerade die Gesetzestafeln übergeben. Und da musste Gott ihm sagen, 2. Mose 32, ab Vers 7, steig schnell hinunter, dein Volk, das du aus Ägypten hierher geführt hast, läuft ins Verderben. Sie sind sehr schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen mit meinen Geboten gewiesen habe. Ein gegossenes Kalb haben sie sich gemacht. Sie haben es angebetet und ihm Opfer dargebracht und gerufen, hier ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten hierher geführt hat. Oder denken wir an die Wüstenwanderung, da hatte der Hebräerbrief auch ja auch schon einige Male darauf Bezug genommen, wie sich das Volk dagegen Gott auflehnte. Wieder und wieder. Ja, bis auf Josua und Kaleb wurden alle in der Wüste gerichtet. Denken wir an die Richterzeit. Denken wir später an die Zeit der Könige. Ja, wo wir auch lesen im Alten Testament, Im Grundsatz ist es immer wieder diese eine Erkenntnis, das Volk Gottes hat den alten Bund nicht gehalten. Mit der Konsequenz, die in unserem Text hier beschrieben wird, dass Gott sie sich selbst überlassen hat. Er hat sich von ihnen abgewandt. Wir können ja wirklich das ganze Alte Testament durchgehen und Stelle an Stelle rein. Also der alte Bund konnte schon Israel keine dauerhafte Gemeinschaft mit Gott bringen. Ja, dieser Bund brachte regelmäßig nur das eine, Gericht. Gericht in der Form, dass Gott sie sich selbst überließ, sich und ihrer Sünde. Und wo dieses Gericht ausblieb, da war dies Ausfluss der freien Gnade Gottes und eben nicht des sinaitischen Bundes. Es ist eben wie Paulus in Römer 4, Vers 15 sagt, das Gesetz führt aber in Wirklichkeit zu Gottes Strafgericht. Denn nur wo kein Gesetz ist, gibt es auch keine Übertretung. Also der alte Bund war mangelhaft, weil der Sünder mangelhaft ist, unfähig, das Gesetz zu halten. Dies ist das Zweite, was der Autor hier den Hebräern mitgibt. Sie sollten erkennen, der alte Bund bringt uns nicht das, was wir uns versprechen. Auf dem Weg dieses Bundes bekommen wir nicht Gottes Wohlgefallen. Wir bekommen im Gegenteil Gottes Gericht. Ja, das ist die Lehre aus der Heilsgeschichte. Und von daher galt für sie, eine Rückkehr zum Judentum wäre absolut fatal. Das würde in die ewige Verdammnis führen. Denn im alten Bund gab es kein Heil mehr. Und für uns ist die Anwendung ganz ähnlich. Auch wir werden hier gewarnt, unser Heil im alten Bund zu suchen. Ja, unser Heil auf der Grundlage des Gesetzes zu suchen, in welcher Form auch immer. Wenn wir dies tun, sind wir verloren. Ja, hören wir auf Paulus, Galater 3, Vers 10. Die, die durch Erfüllung des Gesetzes vor Gott als gerecht bestehen wollen, leben unter einem Fluch. Denn es heißt in den Heiligen Schriften, Fluch über jeden, der nicht alle Bestimmungen im Buch des Gesetzes genau befolgt. Es ist offenkundig, wo das Gesetz regiert, kann niemand vor Gott als gerecht bestehen. Darum hüten wir uns vor diesem Weg, hüten wir uns davor, Gott unsere vermeintliche Gerechtigkeit vorzuhalten, ja, wie auch immer das aussehen kann. Handeln wir anders als der Pharisäer im Gleichnis aus Lukas 18. Machen wir auch unser Heil nicht von dem Grad unserer Gebotserfüllung abhängig. Nach dem Motto, nur wenn ich nicht sündige, bin ich gerecht vor Gott. Oder weil ich nicht sündige, bin ich gerecht vor Gott. Oder weil ich nicht so schlimm sündige. Nein, liebe Geschwister, lasst uns nicht im alten Bund leben, lasst uns vielmehr im neuen Bund leben. Damit sind wir beim dritten Predigtpunkt angekommen. Die Ersetzung des alten Bundes durch den überragenden neuen Bund, Punkt 3 heute Morgen, ist im Werk Jesu Christi verwirklicht. Liebe Geschwister, es ist klar, der Autor will hier dieses Zitat von Jeremia sicher nicht nur negativ benutzen. Also negativ in dem Sinne, dass er uns durch dieses Zitat etwas über den alten Bund sagen. Nein, ganz sicher will er hier auch etwas über den neuen Bund mitteilen. Ja, er möchte seinen Hörern und auch uns eben diesen überragenden, diesen unvergleichlichen Bund vor Augen malen. Er will ihnen zeigen, welch Maß an Heil mit Jesus Christus gekommen ist. Und er wollte ihnen sicherlich auch sagen, dass ich im Erlösungswerk von Jesus Christus genau diese alttestamentliche Voraussage erfüllt hat. Das zeitgenössische Judentum wird ja andere Erwartungen gehabt haben. Aber der Autor wendet das Zitat hier an und macht damit deutlich, diese Zusage hat sich in Jesus Christus und seinem Werk erfüllt. In Vers 13 spricht er vom Veralten des ersten Bundes. Schauen wir nochmal hin. Da sagt er, wenn Gott von einem neuen Bund spricht, dann hat er damit den ersten für veraltet erklärt. Was aber veraltet und verbraucht ist, wird bald verschwinden. Das, was sie hier sagt, bezieht sich ja auf diese Prophetie von Jeremia. Wir haben das gesehen. Und diese Prophetie wurde schon 600 vor Christus verkündet. Und wenn dieser Befund schon für die Zeit von Jeremia galt. Also wenn Jeremia das schon hier vorhergesagt hat, musste der Bund da nicht längst verschwunden sein? Ich denke, der Autor hatte zu dieser Frage natürlich eine klare Position. Ihm war klar, der Bund ist mit dem Werk Christi längst in Kraft getreten. Und das sollten eben hier auch seine Hörer realisieren. Sie sollten erkennen, dass dieser Bund besteht und etwas lernen über seine unvergleichliche Qualität, seine überragende Fähigkeit, bleibende Gemeinschaft mit Gott zu stiften. Also betrachten wir noch mal kurz diesen neuen Bund. Der wird hier auf zweierlei Weise beschrieben. In Vers 9 sagt der Autor erstmal, wie dieser Bund nicht ist. Und in den Versen 10 bis 13 dann sagt er, wie er sein wird, welche besonderen Kennzeichen ihn ausmachen. Also Vers 9, er wird nicht dem Bund gleichen, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Sie haben sich nicht an diesen Bund gehalten, darum habe ich sie sich selbst überlassen. Wir hatten das schon miteinander betrachtet. Der Autor beschreibt hier kurz und prägnant diese negative Entwicklung des sinaitischen Bundes. Da war keine dauerhafte Gemeinschaft zwischen Gott und Israel möglich. Ja, Gott hatte sich wohl dem Volk wie ein liebender Vater zugewandt, er nahm sie bei der Hand, aber das Volk hielt sich nicht an die Vereinbarung und in der Folge wandte sich Gott von ihnen ab mit dem bekannten katastrophalen Folgen. Der neue Bund ist nun anders. Und er ist anders in der Weise, dass sich in diesem Bund das Volk an die Bundesverpflichtungen halten wird. Das Volk wird im neuen Bund diesen Bundesverpflichtungen treu sein. Und im Gegenzug wird Gott das Volk nicht mehr sich selbst überlassen. Er wird sich nicht mehr vom Volk abwenden. Und warum das so ist, das erfahren wir ab Vers 10. Da sagt er, der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen will, wird völlig anders sein. Ich werde ihnen meine Gesetze nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann noch seinen Mitbürger belehren oder zu seinem Bruder sagen, lerne den Herrn kennen, denn alle werden dann wissen, wer ich bin. Von den Geringsten bis zu den Vornehmsten. Ich will ihnen ihren Ungehorsam vergeben und will nie mehr an ihre Sünden denken. Also der neue Bund, der wird erfolgreich sein. Dieser Bund wird bleibende und selige Gemeinschaft mit Gott vermitteln. Und er wird das deshalb ja vermögen, weil in diesem Bund Gott selbst für die Einhaltung der Bundesverpflichtungen sorgt. Er selbst stellt in diesem Bund eben sicher, dass die Sünde nicht mehr dazwischen tritt. Er selbst bringt den Gehorsam seines Volkes hervor und sorgt dafür, dass es im Gehorsam bleibt. Und wie tut er das? Antwort: durch seinen lieben Sohn Jesus Christus. Durch sein stellvertretendes Erlösungswerk, das er vor 2000 Jahren vollbracht hat. Ohne unser Zutun. Römer 3, Vers 25 sagt Paulus, ja jetzt in unserer Zeit erweist Gott seine Gerechtigkeit als Treue zu sich selbst und zu seinen Menschen. Er verschafft seinem Rechtsanspruch Geltung. Und schafft selber die von den Menschen schuldig gebliebene Gerechtigkeit und das für alle, die einzig und allein auf das vertrauen, was er durch Jesus getan hat. Ja, liebe Gemeinde, verstehen wir bitte diese Jeremia-Stelle hier richtig? Verstehen wir sie von Jesus Christus her? Ja, aus der Warte seines vollbrachten Heils. Ja, machen wir nicht den Fehler, dass wir hier eine neue Sollordnung sehen, ja, die wir wiederum erfüllen müssten, um vor Gott angenehm zu sein, um nicht wieder aus der Gnade zu fallen. Ja, nur mit dem Unterschied vielleicht, dass wir jetzt im neuen Bund da noch gehorsamer sein können. Nein, liebe Geschwister, lesen wir das Alte Testament im Licht der Christusoffenbarung. Lesen wir das Alte Testament durch diese Linse. Erkennen wir, dass hier allein das Werk von Jesus Christus zählt und dass uns in ihm alle Segnungen dieses Bundes zufließen, weil wir durch den Glauben mit ihm verbunden sind. Da denken wir an die 60. Frage des Heidelbergers. Wie bist du gerecht vor Gott? Da sagt er, allein durch den wahren Glauben an Jesus Christus. Also das, obschon mich mein Gewissen anklagt, dass ich wieder alle Gebote Gottes schwer gesündigt und dergleichen keines je gehalten habe, auch noch immer da zu allem Bösen geneigt bin, doch Gott, ohne all mein Verdienst, aus lauter Gnade, mir die vollkommene Genugtuung, Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi schenkt und zurechnet. Als hätte ich nie eine Sünde begangen noch gehabt und selbst all den Gehorsam vollbracht, den Christus für mich hat geleistet, wenn ich allein solche Wohltat mit gläubigem Herzen annehme. Liebe Geschwister, Leben im neuen Bund heißt Leben im Glauben. In diesem Bund hat Gott das maßgebliche Problem des alten Bundes gelöst. Das Sündenproblem. Durch Christus hat er uns gerecht gemacht und damit uns fähig gemacht für eine dauerhafte Gemeinschaft mit Gott. Durch den Glauben an Christus haben wir nun freien Zugang zu ihm. Dauerhafte, glückliche Gemeinschaft. Und alle an Christus Gläubigen stehen in diesem Bund. Ja, sie werden bis in alle Ewigkeit von Gott selbst in diesem Bund gehalten. Er trägt dafür Gewähr, dass sie diesen Bund nicht verlassen werden. In Jesus Christus ist der neue Bund Wirklichkeit geworden. Dies sollten die Hebräer nach dem Willen des Autors verstehen. Sie sollten auf ihn allein ihr Vertrauen setzen. Und dies gilt auch für uns. Setzen auch wir unser ganzes Vertrauen auf Jesus Christus, einzig auf ihn. Stützen wir uns täglich allein auf sein vollbrachtes Erlösungswerk. Nehmen wir es täglich im Glauben für uns in Anspruch. Denn jeder, der das tut, steht im neuen Bund für alle Ewigkeit. Danken wir Gott für seine unverdiente Güte. Amen.